Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin der 7 Ingo Donuts. Guten Tag.
Ja, du bist nur ein Ingo von den Donuts, aber das reicht mir auch für mein Gespräch. Sehr schön, dass ich dich heute hier im Podcast habe. Ich habe es im Vorgespräch gerade schon erzählt. Der Podcast geht ins sechste Jahr und ich habe schon länger versucht, euch mal ranzukriegen. Jetzt passt es mit einem sehr schönen Anlass, weil ihr ein Akustikalbum rausbringt. Das Album wird nächste Woche rauskommen. Also nächste Woche von ausgesehen, wo der Podcast ausgestrahlt wird. Ja. Nicht, dass du jetzt durcheinander kommst. Das bietet zum einen einen schönen Anlass, über die Motivation eines Akustikalbums zu sprechen, die Aufnahmegeschichten, natürlich auch über die Songs, die da drauf sind. Aber ihr habt ganz viele Songs aus den ganzen Zeit, also 30 Jahre, ein Jahr schon, 31 Jahre wahrscheinlich jetzt, glaube ich.
Genau.
Donuts, das heißt, es ist auch eine kleine Retrospektive über euer Schaffen. Und da wollen wir uns so ein bisschen eingraben. Ich starte mal mit meinem persönlichen Teil, nämlich wann ich euch das erste Mal gesehen habe, ist schon sehr, sehr lange her. 1998.
Da war ich ja noch gar nicht geboren.
Doch, da warst du sogar schon auf der Bühne vom Bizarre-Festival in Köln.
Ach no shit, da warst du damals am Butzweiler Hof oder was?
Genau, Butzweiler Hof,
ist
Köln.
Ja ein Ding.
Bizarre Festival. Schade, dass es dieses tolle Festival nicht mehr gibt. Das war über Jahre das Szene Festival, wobei die Leute, die da aufgetreten sind, eigentlich gar nicht Szene waren, sondern das waren schon die Großen damals. Also ich weiß, damals war Iggy Pop war da, Green Day war da, also
genau, The Cure und all solche
Bands. The Cure, Agebox damals aus Deutschland ganz groß. Also und da wart ihr und da wart ihr auf der Visions Session Bühne.
Genau.
Sich so, ich glaube, da waren verschiedene Nachwuchsbands, die da eben auch gespielt haben. Und war das ein Contest? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, das war in der Tat ein Contest. Also wir hatten da gerade unsere zweite DIY-Platte draußen, Tonight's Karaoke Contest Winners, und die hatten wir ans Visions geschickt und denen hat das so gut gefallen, dass die daraus das Unexplored Demo des Monats gemacht haben. Und dann waren wir irgendwie zu der Zeit gerade mit der Hälfte der Band im Urlaub in Südfrankreich gewesen und dann kriegten wir auf einmal einen Anruf von daheim, weil Internet war ja zu der Zeit so semi vorhanden bis dahin. Ob wir nicht Lust hätten, auf dem Bizarre Festival im Rahmen von diesem Unexplored Newcomer Contest auf der Visions Bühne zu spielen. Und uns ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil wir das Bizarre Festival halt so toll fanden irgendwie. Und wir sind da gar nicht hingefahren wegen dem Contest wirklich. Also ne, das war ein netter Nebeneffekt, dass wir dann da irgendwie auftreten durften. Aber eigentlich wollten wir nur gratis rein, um The Cure und besagte Green Day live anzugucken, weißt du? Ohne dafür Kohle zu bezahlen. Und sind dann halt eben mit unserem verbeulten VW-Bulli dahin gefahren. Uns ist noch auf dem Weg dahin einer reingefahren und hat uns irgendwie 250 Mark gegeben, damit wir die Bullen nicht rufen. So. Und dann sind wir da angekommen und haben gespielt, irgendwie nachmittags um 13:45 oder irgendwie sowas. Und es hat mega Spaß gemacht. Aber wie gesagt, der Contest war uns halt scheißegal. Und dann haben wir uns hinterher wirklich krumm gesoffen nach allen Regeln der Kunst. Und so um, ich glaube, abends um 22 Uhr oder so war dann diese Siegerehrung. Und so die Hälfte der Band war auch da, dann bin ich schon nicht mehr da, weil die einfach irgendwo über irgendeinem Frankfurter Gitter besoffen gehangen haben bei irgendeiner Band. Und Alex und ich sind aus Versehen an diesem Zelt vorbeigelaufen, als dann diese Siegerehrung war, sind kurz stehen geblieben, um zu gucken, wer so gewonnen hat. Dritten Platz, zweiter Platz. Und beim ersten Platz haben die uns dann aufgerufen. Oh, wir haben uns einfach gedacht, wie so, shit, das war ja ein Contest. Und dann sind wir ganz schön auf die Bühne und haben halt diesen Contest gewonnen. Ja, und das war so das erste Mal, dass, glaube ich, so viele Leute uns auf einmal so auf größerer Fläche auf dem Schirm hatten irgendwie. Und daraus ist dann letzten Endes auch unser erster Plattenvertrag geworden am Ende des Tages mit Gun Records Supersonic Ende der 90er.
Ja. Da hast du gerade das Richtige angesprochen mit größerer Fläche, weil der nächste Bezugspunkt, den ich zu euch habe, ist ein Jahr später. Ich habe damals angefangen, ich arbeite hier in einem Jugendhaus, in einem Jugendzentrum und bin hier am ersten Tag gewesen und gucke mir das hier alles an und sehe, und das kannst nur du sehen, das können die ZuhörerInnen nicht sehen, ein Plakat.
Ist ja krass.
Wo ihr, leider habe ich euch verpasst, nämlich auch in 98, Dezember 98, eben noch auf die kleinen Bühne hier im Jugendzentrum aufgetreten seid. Und das war das Erste, wo ich gedacht habe, da habe ich mich schon geärgert, ich hätte ja schneller studieren können. Also haben wir uns da quasi um ein Jahr oder ein Dreivierteljahr verpasst. Also das war, ist schon der nächste Bezugspunkt. Und da sind wir eben auch bei dem Punkt bei den kleinen Bühnen. Ihr seid ganz, ganz viel rumgetingelt. Und die Jugendzentren, irgendwelche Treffs, irgendwelche kleineren Sachen. Und habt aber dadurch, vom Gefühl her für mich, schon geschafft, weil ihr das wirklich ausgiebig getan habt, euch eine ziemlich gute Fanbase zu schaffen. Und dann für den nächsten Schritt, der dann zufälligerweise durch das Bizarre gekommen ist, dann auch so halbwegs darauf vorbereitet zu sein, weil ja, schmeißt man eine Band, die gut ist, da irgendwo rein, aber die hat noch nirgendwo gespielt, das geht auch oftmals nach hinten los. Zumindest zu den damaligen Zeiten, wo es nicht so irgendwelche zusätzlichen Instagram, YouTube, sonst irgendwelche Promotions gab, um sich da bekannt zu machen.
Ja, war das, ja, auf jeden Fall. Aber dieses Klinkeputzen, ne, wir haben ja nie, das war ja nie so Get Dressed for Success oder sowas. Also wir hatten es ja nicht drauf angelegt, dass das halt irgendwie mit der Band groß werden würde. Wir hatten einfach nur Spaß an dem, was wir getan haben. Und dann haben wir halt wirklich alles gespielt, was man halt eben spielen konnte. Wirklich von AZs und Jutzes über Squats bis hin zu ja, Jugendtreffs, dies, das, jenes. Und dann kam halt sukzessive immer mehr Festivals dazu. Im Jahr drauf sind wir dann schon eingeladen worden, so die Flying High Across the Sky Tour mitzuspielen mit Suicidal Tendencies und dann das gleiche dann nochmal mit, haben wir mit All und der Bloodhound Gang und Sam I Am auf Tour und so weiter. Und so kam das halt Treppchen für Treppchen für Treppchen. Und irgendwann Ende der 90er mussten wir uns dann einfach wirklich die Frage stellen, was ist denn das jetzt gerade hier mit der Band? Also ist das gerade Spaß an der Freude, also blöd gesagt Pimmel raus Mofa fahren? Oder ist das halt irgendwie doch schon was Ernsteres? Und dann mussten wir uns wirklich echt, als dieser Plattenvertrag dann kam, die Frage stellen, wie gehen wir das denn jetzt an? Und dann haben wir damals mehr oder weniger gesagt, lass doch ein Jahr lang Halligalli und Flickflacks ohne Höschen machen und danach geht halt jeder wieder zurück in sein Studium, in seine Ausbildung, dies, das, jenes. Dabei ist es aber geblieben. Ich sitze jetzt hier gute 25 Jahre später, nachdem diese Entscheidung gefallen ist, und darf mit dir jetzt halt hier diesen Podcast machen. Also ich habe nie wieder was anderes gemacht.
Ja, das ist natürlich auch eine Entscheidung, die ja für ein Jahr wahrscheinlich erstmal für junge Bands ganz in Ordnung sein kann. Vor allem, wenn man eh so im Studium und in dieser ganzen Zeit drin ist, wo das Leben so und so noch anders läuft.
Mhm.
Und zum Glück hat es für euch ja dann auch ganz gut funktioniert. Also
ja.
Das war ja auch schon so, dass eben durch die größeren Konzerte und die Support-Acts, die ihr, also die Sachen, die ihr supportet habt, eben auch ganz schnell schon einiges an Erfolg gehabt habt. Und dementsprechend damals war es noch ein anderes Schema, wie man von der Musik leben konnte, als heute.
Ja.
Da hat man tatsächlich noch handfest irgendwelche Platten verkauft, also so Vinyl. Oder damals war CD noch weiter vorne. Mittlerweile hat Vinyl ja die CDs überholt.
Ja, ist richtig.
Und jetzt ist das wenn ihr sagt, wir machen jetzt das Ganze mal so akustisch, ist das aus einer Laune raus entstanden? Oder habt ihr gedacht, wie können wir diese Zeit, diese Songs nochmal im anderen Gewand präsentieren?
Na, also aus einer Laune heraus ist eigentlich immer das Wort bei uns. Also wir waren nie gut in Auftragsarbeit oder sowas. Ich weiß auch damals, wir sind ja irgendwann dann von der englischen auf die deutsche Sprache gewechselt. Und ich weiß noch, dass diverse Labels immer wieder gefragt haben oder irgendwelche A&Rs oder so. Ey, mach doch mal was auf Deutsch und so weiter. Und für uns hat sich das dann immer angefühlt, als müssten wir das machen. Als kennen das nicht aus uns selbst, sondern als wäre das ein Auftrag. Und das so arbeiten wir nicht. So haben wir noch nie gearbeitet. Das ist alles halt immer aus der Lameng und muss uns einfach eben ein Lächeln ins Gesicht zaubern in dem jeweiligen Moment. Und jetzt war halt einfach der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, lass uns doch da mal rangehen. Weil wenn du so zurückschaust auf jetzt, wie du richtigerweise sagst, 31 Jahre jetzt schon mit der Band, dann verfällst du natürlich vielleicht auch im guten Sinne in gewisse Routinen halt einfach rein. Und, ne, du weißt halt, vor dem Album ist nach dem Album, vor der Tour ist nach der Tour, dies, das, jenes und so weiter. Und ne, du kommst in so ein bisschen Trott rein und irgendwann gehen dir halt diese Songs auch so sehr in Fleisch und Blut über, dass du die gar nicht mehr so richtig am Schirm hast. Die fliegen dir einfach so aus der Hand oder aus dem Hals halt irgendwie raus auf der Bühne und das reduzierst du gar nicht mehr so richtig. In all der Zeit sind wir dann halt irgendwann ja auch so eine Wir-AG geworden und dann haben wir quasi auch so unser Management selbst übernommen, unser eigenes Studio gemacht, unser eigenes Label mit Solitary Man am Start und so. Und Alex, unser Gitarrist, ist auch gleichzeitig unser Manager. Der hat immer so den Blick fürs große Ganze. Und der hat dann irgendwann mal so gesagt, ey, wenn man so mal guckt, was wir so in all der ganzen Zeit gemacht haben, mit den, ich glaube, 13 Alben oder so, die sie jetzt mittlerweile sind, eine Akustikplatte haben wir noch nicht gemacht. Und dann war ich wirklich der größte Zweifler an den ganzen Sachen und habe gesagt, muss das sein? Weil ehrlicherweise finde ich wirklich das Gros der Unplugged- oder Akustikalben da draußen richtig kacke. Also die sind meistens wahnsinnig langweilig, haben keine Idee, keinen Überbau. Man klatscht alles mit, also man stöpselt eigentlich nur die Gitarren aus, schrammelt so ein bisschen betroffen vor so einer Kerze, in die man reinheult, singt so ein bisschen sonorer. Und wenn es dann die große Bäckerfaust-Hafenrundfahrt sein muss, dann holt man sich noch ein Streichorchester dazu und so. Und ich kriege so oft Kotzpickel, wenn ich halt Unplugged-Platten höre, weil ich immer nur denke so, mein Gott, wie wäre es denn, wenn ihr euch zumindest die Mühe macht, da auch zu zeigen, dass euch das Bock macht und ihr nicht einfach im Grunde genommen wie so Hyänen nochmal das, was schon abgefressen wurde von den Löwen, nochmal irgendwie annagt.
Ja, also und tatsächlich Songs umarrangieren und so weiter und so fort. Also das auch. Das kann man dann auch mit dem Streichorchester machen, da muss aber auch sinnvoll sein.
Ja,
also
safe.
Das ist, Erdmöbel haben jetzt vor kurzem ein Album rausgebracht mit dem Kaiserquartett zusammen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, wo ich sage, das ist geil, das ist auch andere
ja,
Musik.
Klar.
Das kommt anders rüber.
Ganz genau. Und das ist aber eben, wenn das der Überbau ist und das die Idee ist, da hinzugehen, dann arrangierst du ja auch direkt ganz anders, weißt du? Aber in den meisten Fällen ist das ja einfach so, lass mal eine Unplugged-Platte machen. Oder welche Songs nehmen wir? Die Hits, einfach mal ausstöpseln und dann sitzen sie da alle schrammel, singen im Grunde genommen genau den gleichen Song, also machen eigentlich nur den Drive aus dem Song raus. Und wenn sie merken, dass das dann nicht funktioniert, dann lädt man sich schnell noch ein Streichorchester ein, damit das Ganze möglichst pompös und vollgeklatscht ist. Und da hatte ich halt überhaupt gar keinen Bock drauf. Und habe dann zu den anderen gesagt, ey, wenn das der Weg ist, dann bitte nein. Dann glaube ich nicht, dass wir das machen müssen. Also. Und dann haben wir aber mit Kurt Edelhäuser und Michel Wehren ja jetzt so seit ein paar Platten wirklich ein Produktions- und Engineer-Team halt irgendwie am Start, denen wir halt blind vertrauen und mit denen wir wissen, dass man halt eben auch Sachen ganz anders beleuchten kann. Und Kurt ist dann derjenige gewesen, der gesagt hat, das können wir machen, aber dann muss jeder Song anders werden oder besser werden, weil man den Song neu denkt, weil wir neue Melodien ausprobieren, weil wir neue Harmonien drunter packen, andere Rhythmen ausprobieren, uns Gastleute dazu holen und so weiter. Und der Überbau muss aber trotzdem sein, das müsst ihr alles auf der Bühne spielen können. Ich spiele jetzt, seitdem ich 7 oder 8 bin, Tasteninstrumente, also irgendwann auch Klavier, und habe jetzt auf der Platte halt ich bei 10 Songs oder so Klavier dann auch gespielt, zusätzlich zum Gesang. Und das heißt, all das musste also wirklich spielbar sein die ganze Zeit. Und so haben wir dann eigentlich angefangen, uns an Songs ranzuwagen und haben geguckt, okay, was ist denn die Werkschau? Was sind erwartbare Songs? Stop the Clocks zum Beispiel, klar, muss irgendwie da rein. Aber was sind denn auch Songs, die sich eigentlich unmöglich in einer Uncut-Version realisieren lassen. What a Weapon to the 80s zum Beispiel. Der ja, wenn man jetzt ganz platt sagen will, ist der einfach die dünnste Scheibe Wurst auf der Partyplatte, so nach dem Motto. Also, ne, ist ja ein
Macht
Song,
Spaß.
Der live. Ja, genau. Aber der ist ja nicht deep in keinster Weise. Der ist halt einfach so ein Sauf-Mitgrüll-Song. Der Text ist einfach nur eine Aneinanderreihung aus 80er-Jahre-Zitaten oder Bandnamen. Das ist nichts, was sich jetzt anbietet für eine Antwortplatte. Und dann ist Kurt hingegangen und hat gesagt, den machen wir als allererstes, damit ich euch den Zahn ziehe, dass wir das nicht hinkriegen können. Und dann sind wir hingegangen und haben uns darauf eingelassen. Und aus dem Song ist jetzt ein ganz melancholischer, The Cure-mäßiger Song geworden. Und als der fertig war, haben wir gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ist ja krass. Weil die Essenz des Songs ist da, aber der hat auf einmal eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere, ein anderes Gewicht bekommen und so weiter. Und der ist so ein essentieller Startpunkt gewesen dafür, dass wir gesagt haben, ah, okay, so geht's halt auch.
Eine Motivation zum Weitermachen und zum Weiterdenken, zum Weiter ausprobieren.
Genau.
Und da muss man dementsprechend auch nur noch die passenden Songs finden, beziehungsweise es gibt zwei neue Songs auf dem Album. Genau.
Ja, da haben wir natürlich auch gesagt, also ne, nur so komische Rest-Back-Katalog-Verwertungen oder Neuauswertungen, wenn du so willst, jetzt branchenmäßig blöd gesprochen, ist auch ein bisschen zu billig. Wenn wir jetzt schon hier sind, dann lass uns doch echt auch noch zwei neue Songs halt einfach schreiben. Extra in diesem Gewand, weil auch das immer Spaß macht zu sehen, was kann man denn überhaupt machen in dem Klanggewand, in dem man sich gerade aufhält. Weil das erfordert ja auch ein ganz anderes Songwriting. Dann kannst du ja nicht hingehen und irgendwelche Powerchords durchschrammeln oder so. Dann musst du natürlich auch schon auf Akustikinstrumenten schreiben. Und dabei sind dann halt eben Allein zu Allein, der Opener des Albums, rausgekommen und Out in the Cold, der erste Do Not Song in englischer Sprache seit 13 oder 14 Jahren. Ja.
Das ist schon eine ganz spannende Geschichte, weil man hätte ja auch irgendwelches Material, was denn noch so liegt, was noch nicht released war, sich nochmal vornehmen können. Aber dann, du hast gerade gesagt, das mit der Intention zu schreiben und mit der Vorgehensweise, weil man schreibt es halt, wie gesagt, eben auch anders. Weiß nicht, ob man das den Song anmerkt. Man müsste den Vergleich hören, wie hätte er sich anders angehört, wenn es ihn schon gegeben hätte. Aber
naja, aber dann, genau, aber den hätte es halt, oder die beiden Songs hätte es so
wahrscheinlich
nicht gegeben.
So nicht
das
gegeben,
ist halt eben. Das ist halt eben genau die Sache und das macht ja so eine Aufnahmesession eigentlich auch am Ende des Tages ein bisschen spannend, nicht nur für uns, sondern für die Leute da draußen, weil wir mit den Erwartungshaltungen der Leute draußen brechen und dem Bild, was sie von unserer Band haben, aber wir brechen auch mit unseren eigenen Erwartungshaltungen und mit unserem eigenen Blick auf uns selbst und denken immer wieder, hoppla, so können wir auch klingen, ach krass. So, und das ist eigentlich wirklich so die Essenz, weswegen dann am Ende des Tages dieses Album, als es fertig war, mich doch viel, viel glücklicher gemacht hat, als ich das zuerst gedacht hätte. So, weil ich wirklich begeistert davon war, dass wir bei jedem Song es geschafft haben, jedem Song eine eigene neue Identität zu geben oder den so spannend werden zu lassen, dass er sich einen Platz auf einem Akustikalbum halt verdient hat. So.
War wahrscheinlich dann auch der Grund, warum ihr Allein zu Allein als erstes auch gedroppt habt, um zu sagen, Leute, so kann sich das anhören, so kann sich Donuts Unplugged anhören. Und bitteschön, aber dann gleich wieder was Neues, ohne, ach ja, komm mal, die machen ja ne, wieder alten Abwasch sozusagen.
Ja, genau. Aber das war, aber auch das war so ein bisschen aus aller Menge heraus, weil uns der Song selbst so mitgenommen hat halt irgendwie. Das war wirklich echt, das war ein verrückter Moment im Studio, als der Song, so ein Song ist ja im Normalfall immer erstmal instrumental fertig. Und dann hast du so ein Rohgerüst von dem Song und dann fängst du halt an, darauf Gesänge zu entwickeln und so weiter. Und in den meisten Fällen ist ja ein Text nicht direkt da. Also sind ne, kleine Versatzstücke hier und da sind schon da. Und ich sammle eigentlich auch immer in so einem Lyrics-Folder Dinge, die mir wichtig erscheinen. Schmeiß ganz viel davon wieder weg, aber ein Bodensatz war dann immer da. Und ich habe wirklich seit 3 Alben oder sowas diese Textzeile an miesen Tagen fehlst du mir sehr, an guten noch mal mehr. Diese Refrain-Textzeile immer rumgetragen mit mir und habe mir immer gedacht, ist irgendwie nicht der richtige Song dafür. Und jetzt war es das erste Mal, dass der Song halt wirklich sich sinnvoll dafür angefühlt hat, für diese Art Gefühlsklaviatur. Und als dann der Text wirklich fertig war und ich den anderen wirklich diesen Song vorgesungen habe, bevor ich ihn eingesungen habe, hatten wirklich alle glasige Augen, also inklusive mir selbst, weil es so wie die Faust auf eben das glasige Auge gepasst hat. So. Ja. Ja.
Du hast gerade schon gesagt, Out in the Cold das erste Mal seit 16 Jahren wieder Englisch. Du hast auch schon angesprochen, dass ihr, als ihr noch Englisch gesungen habt, immer mal von den Majors angefragt wurden, macht doch mal auf Deutsch, aber habt das dann nicht auf Biegen und Brechen gemacht. Was war denn letztendlich, bevor wir gleich zum Song nochmal kommen, damals die Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt? Oder wolltet ihr das einfach nur mal ausprobieren? Oder
was war die Initialzündung für uns, die Sprache zu wechseln? Das ist ja nicht gerade etwas, was man mal eben so aus der Lameng macht. Ne? Also weil die Stolperfallen sind mannigfaltig. Du sagst es richtigerweise, natürlich hast du eine Fanbase eingesammelt mit englischer Sprache und so und das ist nicht eine kleine Kurskorrektur. wir waren zu der Zeit, 2013, einen ganzen Monat in den USA auf Tour. Waren mit Flog & Molly unterwegs, mit CJ von den Ramones und ne, diversen Bands halt einfach irgendwie. Und bei den Flog & Molly Shows ist uns damals aufgefallen, dass die Leute nicht nur die Refrains aus einer Kehle mitsingen, sondern jede verdammte Textzeile. Das war wie so eine Voodoo-Zeremonie, wenn ich gespielt habe. So, es ist irre gewesen, was da für Staub aufgewirbelt wurde, so in größten Läden. Und dann haben wir irgendwann so bei einem Pinkelstopp an einem Kaktus in der Wüste von Nevada, haben wir so drüber gesprochen, dass das ja wirklich wahrscheinlich daran liegen muss, dass es eben nicht eine Transferleistung geben muss, Texte zu übersetzen, sondern in deiner gelernten Sprache treffen dich Texte unvermittelter direkt ins Herz, weil du die nicht mehr im Kopf durchdenken musst. Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch mal einfach probieren, auf Deutsch zu singen. Englisch haben wir jetzt die ganze Zeit gemacht. Und wenn das nichts wird und wenn das auch nur irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, Middle of the Road, Mainstream deutscher Radiopop-like wird, dann verschwindet das alles im Giftschrank und das ist nie passiert. So. Und das, dann habe ich angefangen und habe mir halt ich so meine alten Lieblings-Deutschpunk-Bands anzuhören. Butterlife, Dackelblut, Slime, ne, Ärztehosen, Die Skeptiker, ne, dies, das, jenes, Mafrotta, ER80. Und um mal so ein bisschen rauszufinden, wo ist denn eigentlich deren Sprech? Warum ist die Art, Deutsch zu texten, so viel intensiver und trifft mich so viel mehr als das, was im Radio das Gros läuft? Und irgendwann habe ich rausgefunden, die sprechen gerade heraus, die sprechen vielsilbig, die haben viel zu sagen und beziehen vor allen Dingen Stellung. Die stehen sich nicht einfach nur gefühlsduselig auf den eigenen Füßen rum und sagen mit 1000 Worten nichts. So, und das ist das große Problem von deutschem Radiopop, meiner Meinung nach. Und dann habe ich angefangen zu texten und habe wirklich gedacht, ich mache mich nackig und habe es unserem damaligen Produzenten Vincent Sorb vorgespielt, diese Demos, und der meinte dann halt irgendwann so, ist alles schon ganz gut, aber du darfst keine einzige Zeile im Deutschen verschenken. Da kannst du nicht mit Füllwörtern wie yeah oder hey oder come on oder sowas halt irgendwie durch die Gegend ballern, wie das im Englischen gemacht wird. Und ein Baby, I love you, wenn die Ramones das singen, hat das Eier. Wenn du das im Deutschen singst, dann bist du ganz, ganz schnell knietief im Schlager. Also überleg dir, wie du das sagst. So. Und dann bin ich richtig angepisst gewesen, weil ich schon gedacht habe, ich hätte mich komplett nackig gemacht mit meinen Texten. Bin nach Hause gefahren und habe nur so im Rahmen der Studiotür damals mich umgedreht, habe gesagt, so, wisst ihr was, ich schreibe jetzt noch einen Text. Und wenn es das nicht ist, bis morgen früh, dann stampfen wir diese ganze Idee ein und machen einfach weiter wie bisher. Und am nächsten Morgen bin ich dann wieder gekommen, hatte mir in der Nacht, glaube ich, irgendwie anderthalb Flaschen Rotwein reingenagelt und einen Text geschrieben namens Junger Mann zum Mitleiden gesucht. Auf der Carajo ist der dann letzten Endes drauf gewesen. Hab den anderen den auf den Tisch geknallt, gesagt, so hier, letztes Angebot. Und dann gucken die sich den Text an und sagen, ja, genau, genau so. Und dann habe ich gedacht, ah, verstehe. Und ab da haben wir angefangen, Deutsch zu texten.
Du hast eben schon gesagt, die Idee ist bei einer Pinkelpause irgendwo in den USA entstanden. Das heißt, ihr seid eben auch international unterwegs gewesen. Habt euch das ein bisschen was, das Deutschsprachige jetzt von dem Internationalen gekostet? Hättet ihr vielleicht noch eine andere Laufbahn einschlagen können? Ja, hätte, Fahrradkette, aber weißt du, was ich meine, ne? Wenn man in den USA kommst du mit deutschen Texten, auch in England mit deutschen Texten nicht weiter. Eure Musik passt da super hin, aber mit den Texten eben nicht.
Ja, natürlich, also klar, du kannst das Game natürlich internationaler spielen und so weiter an. Ich ziehe auch meinen Hut vor allen Bands, die das halt wirklich aus Deutschland oder so einfach international schaffen. Also sagen wir Electric Callboy zum Beispiel oder sowas, also wie groß die mittlerweile sind und so, das ist natürlich irre. So, aber wir haben uns einfach wirklich jetzt, ne, und da sind wir wieder bei diesem Donuts-Credo, aus einer Laune heraus für Deutsch entschieden. Und dann, wir machen dann nicht sowas wie Strategie-Meetings, um zu sagen, oh, das kostet uns aber das Territory USA, was wir jetzt gerade angefangen haben zu behaken. Wir sehen sowas immer als einen Bonus, irgendwo hinzureisen, wo wir noch nicht waren. Und wenn das funktioniert, da ist es mega geil. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, wenn du die Staaten wirklich knacken willst und kein großes Label im Hintergrund hast, das dich halt direkt sofort bei K-Rock reindrückt oder sowas, dann kannst du da einfach nur Geld versenken. Da, ganz ehrlich, das ist das größte Geld- und Zeitgrab aller Zeiten. Da kannst du locker ein ganzes Jahr auf Tour sein und hast immer noch nicht die Hälfte aller Gießkannen gesehen, an denen du halt anhalten müsstest, damit du halt irgendwie wirklich flächendeckend die Leute erreichst. Und danach geht's ja erstmal los. Dann musst du ja wiederkommen und so weiter und so fort. Und allein diese Work-Visa oder so für die Staaten kosten halt einfach so ein Tausi pro Mann, plus Flüge, plus Unterkunft, plus dies, plus das, plus jenes. Das kannst du dir gar nicht
leisten.
Kannst du
nicht reinspielen.
Nee, genau. Also, ja. Genau. Und dementsprechend haben wir einfach gesagt, wir machen das bis zum heutigen Tag super gern. Also mittlerweile haben wir uns auch so freigeschwommen, dass wir sagen, ja, wenn wir Japan schon, singen wir trotzdem Deutsch, ist kein Problem. Oder, keine Ahnung, wenn wir Spanien oder weiß ich was, Tschechien, egal wo spielen, dann singen wir trotzdem auch die deutschen Songs in Deutsch. Wir haben ganz am Anfang gedacht, das können wir nicht machen. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, so eine gute Live-Show ist eine gute Live-Show und gute Songs treffen Leute, auch wenn sie den Text nicht verstehen.
Ja, natürlich, natürlich. Kommen wir zurück zu dem Song Out in the Cold, der jetzt nach 16 Jahren wieder aus der Laune heraus gesagt hat, wir machen jetzt wieder. Finde ich ein sehr smarter Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt da deine Unterstützung mit dem Gitarrensolo noch gehabt. Nämlich Kuddel von den Toten Hosen hat sich da zu euch begeben und hat da noch ein sehr, sehr feines, sehr, sehr smartes Gitarrensolo abgeliefert.
Ja.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass das gerade Kuddel ist? Oder habt ihr gesagt, wir brauchen genau für danach? Oder ihr habt gesagt, ihr wollt Kuddel haben, aber müssen wir gucken, zu welchem Song er passt? Wie passiert sowas?
Ja, es ist halt, also nur mal vorausgestellt ganz kurz. Es gibt ganz viele Leute, die halt finden, dass die Toten Hosen halt irgendwie, dass das so einfache Billo-Musik sei und so weiter.
Ach, so ein Quatsch.
Ne? Also, ja, ist kompletter Quatsch. Und Kuddel von Holz zum Beispiel ist einer der wirklich begnadeten Gitarrenspieler. Und der ist ähnlich wie Guido. Der sitzt den ganzen Tag auf all seinen Gitarren rum, probiert diesen Fußtreter aus, das, dies, jenes, spielt, übt ganz viel und so weiter. Der ist richtig fit an dem Instrument, was der da macht und so weiter. Und ich finde überhaupt, die Hosen sind musikalisch tierisch, muss man wirklich sagen. Und was aus denen geworden ist, wo die Reise hingegangen ist und so weiter, ne, das nur mal vorausgestellt. Also ich bin nach wie vor weltgrößter Toten-Hosen-Fan. Und das bei aller Freundschaft, denn wir kennen die Jungs jetzt auch so 25 Jahre gut. Die waren mein erstes Konzert, Ende 80er, Anfang 90er irgendwann und haben einen kompletten Schalter umgelegt in meinem Leben. Ich weiß wirklich noch, damals, als ich in der Halle Münsterland mir die angeguckt habe, auf dem Kreuzzug ins Glück auf der Tour, bin ich aufgesprungen nach ein paar Songs und habe gesagt, genau sowas will ich auch irgendwann mal machen. So, siehe da, jetzt darf ich das machen. Die Hosen sitzen zwischendurch bei uns im Publikum. Ist schon verrückt irgendwie so, wie sich das halt entwickeln kann, sowas. Genau, aber wir sind also ne Fanboys weiterhin von den Hosen, sind aber eben auch befreundet und dementsprechend waren wir schon gegenseitig auf Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstagen, dies, das, jenes. Also man telefoniert öfter, man teilt sich die Bühnen, ne, haben die Hosen eingeladen, dass sie unser Special Guest sind bei unserer Rock am Ring Reopening-Geschichte nach Corona. Dann kommen die halt vorbei, es sind absolute Ehrenmänner. Ganz, ganz tolle Menschen, kann ich wirklich nur sagen. Und eine Band, der wir unendlich viel zu verdanken haben. Long story short, als wir an das Album gegangen sind und dann überlegt haben, welche Songs machen wir denn, da sind wir dann irgendwann bei dem Song Stop the Clocks gewesen und mussten zähneknirschend feststellen, der Song ist so, wie der ist, nicht anders machbar. Keine Version wird dem Original gerecht werden. Da kannst du nur verlieren. So, das heißt, wir könnten gar nichts anderes machen, als den Song mehr oder weniger untuschiert lassen und ein bisschen akustischer werden lassen. Und haben dann gesagt, na gut, aber dann lass uns trotzdem zusehen, dass der seine eigene Identität und Seele bekommt. Haben Matt Hensley von Flog & Molly gefragt, ob der Akkordeon spielen mag auf dem Song, was er ganz toll gemacht hat. Der hat also seine Spuren rübergeschickt und dann habe ich gesagt, irgendwann so, ey, das Ganze als Duett wäre aber ganz geil. Und ehrlicherweise, ich höre Campino. So. Und dann waren die anderen so, eigentlich eine ganz gute Idee, aber können wir den fragen, ey, der wird doch von 1000 Leuten behagt, mit jedem Scheiß. Also, ne? Wie sollte der darauf Bock haben? So. Und da habe ich gesagt, ah, weißt du was, ey, das sind solche stabilen Dudes, ich frag die einfach. Und wenn die Hosen keinen Bock haben, dann sind die auch Ehrenmänner und sagen ab, und zwar mit Grund. So. Da habe ich Campi eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, so, Alter, hast du mal 5 Minuten für mich? Und keine 5 Minuten später ruft er mich zurück, so, jetzt habe ich 5 Minuten für dich. Und aus den 5 Minuten ist eine halbe Stunde geworden, in der wir wieder gepalabert haben, dies, das. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, ey, wir sind gerade im Studio und ich weiß, ihr seid auch gerade im Studio. Shot in the dark und sagt bitte, wenn dir das auf den Sack geht, hättest du Bock, Stop the Clocks zu singen? Und da sagt er sofort, hey, hä? Natürlich singe ich Stop the Clocks. Es wäre mir eine riesengroße Ehre. Na klar, das mache ich bis nächste Woche fertig, kein Problem. Ich schicke euch die fertigen Spuren. Schick mir nochmal den Song und den Text und so weiter und die Rohversion, wie sie jetzt ist. Und dann kriegen wir das hin. Kurze Gedankenpause und dann sagt er so, braucht die Kuddel auch noch? Und ich sage, what? Und dann wird so, naja, keine Ahnung. Also jetzt so fürs Name-Dropping oder für ein geiles Akustik-Gitarren-Solo. Nicht so, also bei Stop the Clocks ist das tatsächlich vorgesehen, aber wir haben dann noch einen neuen Song geschrieben und da brauchen wir noch ein Solo. Ich frage die Jungs mal und alle so, what? Natürlich. So, Kuddel gefragt und dann kam wirklich, also auch eine WhatsApp geschrieben und eine Minute später kam zurück, schickt bitte sofort den Song. Ich möchte jetzt direkt anfangen, dran zu arbeiten. Ja, und dann eine Woche drauf hatten wir sowohl die Spuren von Kuddel als auch die Spuren von Campi. Schnittfertig einfach da, so wie sie sein sollten, konnten die einfach nur einbauen und haben Gänsehaut gehabt bei dem Gedanken, dass unsere Jugendhelden unsere Songs spielen und singen.
Ja, cool. Ja, total, total klasse. Was mir zu Stop the Clocks noch einfällt, es gibt eine unheimlich tolle Akustikversion, ein Akustikcover von dem von mir sehr geschätzten Matze Rossi. Das nur mal
mit dem
so
habe ich eben noch WhatsApp geschrieben, ist kein
Ach,
Witz.
Ja, siehst du. Ja, schreibst du nochmal, bestell einen schönen Gruß.
Das mache ich.
Das ist so auch so ein, das ist so eine Gänsehautaufnahme auch. Also auf seinen Bahntapes, wo er die Sachen covert. Es soll auch neue geben, hat er schon gesagt. Will das wieder aufgreifen. Ist also für die HörerInnen, ich packe ja alles dann noch in die Captions rein mit den Songs, da will ich die Version auch noch mit reinpacken, weil das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Also nur jetzt zu dem Song und auch Akustik, weil das ist dann auch wieder eine ganz andere Version, aber eben auch Akustik. Und,
plus Chuck Reagan, der ja auch wieder auf unserem Akustikalbum drauf
genau,
ist. Und da schließen sich dann wieder Kreise. Was
genau, diesen Faden wollte ich auch gerade spannen. Das habe ich mir nämlich genau überlegt. Chuck Reagan ist dabei. Und der taucht auch bei euch wieder auf. Also Chuck Reagan für alle, die nicht so auf dem Schirm haben, ist der sehr markante Sänger, Frontmann von Hot Water Music.
Du klingst heute ein bisschen auch so. Du hast so ein bisschen so mit...
Ja, ich habe wahrscheinlich zu wenig Wasser getrunken heute Morgen schon.
Oder zu viel Jameson, je nachdem.
Ja, nee, den Jameson, den gibt es abends. Den habe ich gestern Abend getrunken.
Ja, so, und so klingt das nämlich auch. Und Chuck Reagan klingt aber immer so, ja.
Ja, Chuck Reagan klingt immer so. Und mit dem... den habt ihr euch eben auch als Feature dazu geholt und ihr habt mit ihm Dead Man Walking aufgenommen. Und war das auch so, weil die Beziehung dazu da ist? Das ist die eine Frage. Und die andere ist eine musikalische. Was ist das für ein Instrument, was ich da raushöre? Ist das eine Tuba, die da noch drauf ist? Also irgendein Blasinstrument ist da. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Musikexperte, aber das war so eine Frage, die mir zu diesem Song unter den Nägeln gebrannt hat.
Ja, also zu Frage 1. Wir haben wirklich, als wir dann überlegt haben, welche GästInnen wir einladen auf das Album, haben wir gesagt, lass uns nicht irgendwelche Leute fragen, die wir gar nicht kennen, von denen wir zwar Fan sind, aber die mit unserer Band keine persönliche Verbindung haben. Es musste also quasi schon Connect the Dots mäßig auch so ein bisschen so ein Hutzieher vor 30 Jahren, guten Freundschaften, guten WegbegleiterInnen und so sein. Und dementsprechend war es ganz klar, dass wir Hot Water Music fragen müssen und Chuck Reagan, weil mit Hot Water haben wir England und Irland getourt, diverse Festivals zusammengespielt, sind immer wirklich ganz dicke Bros von uns gewesen und so. Und haben jetzt auch diesen Sommer wieder auf diversen Festivals einfach rumgehangen. Und das ist einfach eigentlich nur ein gegenseitiges Aneinanderreiben die ganze Zeit und sich gegenseitig abkulten, wenn man dann halt irgendwie auf der Bühne ist und so. Das ist einfach, sind ganz, ganz tolle Leute einfach. Dementsprechend, klar, haben wir Chuck gefragt und Chuck hatte Mühe und Not, das Ganze zu realisieren, weil ihm sein Studio halb abgesoffen ist und er so Interfaces neu kaufen musste und so weiter und so fort. Hat es aber dann doch wirklich nach langem Hin und Her ganz wundervoll gemacht, muss ich wirklich sagen. Hat also den Song wirklich auch nochmal total aufleben lassen. Und das war nämlich auch noch, um da ganz jetzt kurz jetzt zu dem musikalischen Teil zu kommen. Und es war ganz wichtig, dass ein Song wie Dead Man Walking halt eben nicht so eine elegische Unplugged-Nummer wird, sondern wir haben gesagt, wenn Songs Drive haben, dann müssen die auch im Akustikgewand Drive behalten. So. Und deswegen ist eigentlich der Song im genau gleichen Tempo wie das Original. Und das ist für einer unserer härtesten Songs. So. Aber halt eben akustisch gespielt. Und dementsprechend hat der Punk-Drive, aber trotzdem so eine Leichtigkeit irgendwie. Und da passt Chuck Reagans Stimme einfach drauf wie keine zweite. So. Zu deiner zweiten Frage, ist das eine Tuba? Sehr genau beobachtet.
Oh.
Ja, ist es. Aber die ist nicht neu eingespielt gewesen. Im Original gibt's die auch schon, die hörst du nicht so raus. Gerd Bracht von der Deutschpop-Band Die Zwillinge, die so aus dem Scheune-Ebenbüren-Umfeld kommen, bei dem wir unsere allererste Platte in seinem Mini-Garagenstudio aufgenommen haben damals, der hat die Tuba eingespielt. Aber das ist wirklich jetzt auch dann schon 2010 gewesen. Und die haben einfach die Spuren wieder rausgekramt, um zu gucken, passen die noch? Und dann war es irgendwie geil und haben gesagt, ja, natürlich lassen wir die da drin, ist cool.
Wie macht ihr das? Wie setzt ihr das jetzt live um? Wir kommen nachher noch zu den Konzerten.
Live geht das auch ohne Tuba. Also bei dieser, im Grunde genommen doppelt die Tuba eigentlich nur den Basslauf.
Ja.
Und da schieben wir dann den Bass ein bisschen nach und dann ballert das genauso.
Ja. Ich muss unbedingt zu einem Feature kommen, weil es mir sehr am Herzen liegt. Ich bin riesengroßer Frank Turner-Fan. Schon sehr, sehr lange. Ich habe auch Frank Turner als einzigen englischsprachigen Gast bei mir bislang einen Podcast gehabt. Auch so lange rumgegraben, bis es geklappt hat. Und ihr habt euch da nicht einfach gemacht, aber ihr habt eben den Song So Long von 2012 auf Wake the Dogs, ist da glaube ich drauf. Genau. Habt ihr damals ja schon zusammen aufgenommen und da gibt es quasi eine frische Akustikversion.
Ja, genau, ja. Und ich meine, das ist eine Story, die hat sich selbst geschrieben. Also der Song hatte auch so eine, also in unserem Do Notes Universum hat so eine Eigendynamik angenommen und es hat so eine Reiseflughöhe auf unserer Setlist erreicht, dass der ein gelernter Live-Moment ist und jedes Konzert beschließt seit eben dieser Zeit. Und deswegen war es ganz klar, dass wir da niemand anders fragen können. Es musste mit Frank passieren. Also Frank ist ein ganz essentieller Teil dieses Songs einfach irgendwie und auch der Genese von diesem Song und was der über die Jahre geworden ist und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir den Song neu denken, dann denken wir den neu, aber mit Frank zusammen. Und auch da war es wieder eine WhatsApp und dann kam einfach nur Sure Thing, schmeiß mal die Spuren rüber. Ich singe das zu Hause direkt ein, weil Frank hat mittlerweile zu Hause ein Studio, produziert auch sehr viele Bands und so und hat dann einfach sich selbst vor das Mikro gesetzt und dann seinen Kram eingehupt und dann kam wirklich nur zurück, this is such a beautiful new version, love it, thanks for having me. Und so einfach geht das dann halt immer. Und wir fragen dann jedes Mal auch immer so, ey, ne, wenn ihr irgendwelche Kosten habt im Studio oder irgendwas mieten musstet oder sowas, das bezahlen wir gerne. Und dann fühlen die sich alle schon fast beschämt und sagen, ey, das ist uns einfach eine riesengroße Ehre, wir möchten das gerne machen. Und dann sind wir wieder beschämt und dann sitzen einfach die ganze Zeit nur so Leute gegen sich gegenüber, so mit Schamesröte im Gesicht und freuen sich einfach tierisch, dass das so ist.
Man sieht das auch immer wieder auf Social Media. Da ist auch eine sehr regelmäßiger Kontakt und eine sehr innige Beziehung zu Frank Turner. Also das sind immer wieder irgendwelche Posts, dass ihr euch irgendwo getroffen habt oder irgendwo zusammen andere Bands angeguckt habt. Und dementsprechend denke ich mal, passt das ja auch so da rein. Du hast ja schon gesagt, wir wollten nicht irgendwelche Leute eingraben, die wir gut finden, sondern zu denen wir eine Beziehung haben. Sind aber auch dann alle schon gestandenere, in dem Fall Männer oder Bands, mit einer Ausnahme. Maxi Haug ist bei euch mit drin und die macht tatsächlich ein Feature bei euch. Und wie kamt ihr denn da drauf, dass ihr, also Maxi Haug ist Shitney Beers für alle unwissenden HörerInnen. Sehr tolle Künstlerin, war auch schon bei mir im Podcast.
Ach, toll.
Irgendwie haben wir ein gleiches Beuteschema oder Musikschema. Wie kam das? Weil die ist ja jetzt, die ist toll, die ist auch viel unterwegs und die macht auch viel, aber da muss man auch erstmal sagen, okay, welche Beziehung hat man dazu, dass sich dann so eine junge Künstlerin, welche Inspiration steckt dahinter?
Also, auch da wieder vorausgeschickt, wir sind ganz große Maxi-Fanboys, in der Tat. Also wir haben Maxi für ein paar Shows auch mitgehabt, irgendwie hier und da mal. Und es gibt kaum eine talentierte Künstlerin. Also die ist so irre talentiert in dieser Zerbrechlichkeit ihrer Stimme, in diesem Shoegazen und so weiter. Und wie die ganze Räume mit Stille ausfüllen kann, indem die einfach steht und wartet, bis der ganze Laden ruhig ist und dann anfängt. Also ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, so wie toll ich das finde, was sie macht. Und die ist dabei so eine arschcoole Person. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie lustig die ist, wie smart die ist. Ich kann gar nicht genug Sydney Beers hypen. Also wirklich über den grünen Schnee hypen. So. Auch die Platten, ganz toll. So, also ne, das vorausgeschickt. Dann ist natürlich auch das Thema, was wir mittlerweile sowohl live als auch auf Platte halt immer irgendwie durchdenken, ist, lass das mal nicht eine Bockwurstparty werden. Also, ne, Sichtbarkeit von LGBTQ, von ne, Females to the Front, LGBTQ to the Front und einfach eine gewisse Sichtbarkeit darstellen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in all den Jahren, in denen wir halt irgendwie so uns in dieser Subkultur halt rumgedrückt haben, vornehmlich wirklich mit Männern zu tun hatten. Irrerweise so. Das hat sich halt über die Jahre jetzt natürlich Sichtbarkeit und so weiter gewandelt. Man muss aber wirklich sagen, also im Punk und Hardcore so Mitte, Ende 90er war da nicht so viel am Start, ehrlicherweise. Beziehungsweise gab es natürlich schon auch ganz tolle Bands. Also jetzt von Teen Dresch über Bikini Kill bis hin zu Discount und diese ganzen Bands halt. Also ist alles da so. Aber da hatten wir keine Überschneidungspunkte so richtig mit. Man aß ja auch nur so in seiner eigenen Bubble so rum. Und dann haben wir so überlegt, ey, aber wirklich ein Feature, ein nicht männliches Feature auf der Platte muss. Einfach für die Sichtbarkeit, einfach weil es angebracht ist und weil es aber auch einfach eine schöne Facette ist. So, ne, weil so ein Akustikalbum halt eben auch anders klingen muss. Und dann haben wir Maxi gefragt und Maxi war sich ganz unsicher, ob sie das machen kann. Weil sie meinte halt so, ey, ich hab sowas noch nie gemacht, so Features und so weiter. Und ich mache ja immer nur so meinen eigenen Kram, weil ich den so kann. Ich kann gar nicht ganz viele Sachen anders und so weiter. Und dann hat sie doch irgendwie so gesagt, ich habe das mal einfach probiert, auf Deutsch zu singen. Und dann habe ich mich vor mir selbst geschämt, weil sich das angehört hat, wie Jennifer Rostock oder so. Irgendwie so. Und da hat das gesagt. Ich gesagt, ja, ey, nee, ist alles gut. So, also, ne? Probier's doch einfach mal. Und dann haben wir ihr diesen Song, Keiner kommt ihr lebend raus, im Original, vor die Füße geworfen. Und der ist ja wirklich echt ein Abtempo-Punkrock-Track eigentlich so. Und der ist sehr Dur-lastig geschrieben. Und dann haben wir den Song im Studio in einer ganz reduzierten Version aufgenommen und haben dann festgestellt, dass der Refrain irgendwie nicht geil ist, wenn der Dur reduziert gespielt wird. Der braucht schon den Drive des Originals. Aber wir haben bei dem Song gesagt, lass uns mal dem Text mehr Platz lassen und lass den ganz ruhig spielen. Weil so eine Facette wäre irgendwie auch ganz nett für so ein Akustikalbum, wenn man es geknackt bekommt. Und dann hatte Maxi aber zeitgleich schon ihre Takes eingesungen, hat uns die rübergebeamt und meinte so, ich bin mir total unsicher. Ich weiß nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kack total ab gegen deine Stimme, weil meine ist so klein und so leise und so weiter. Und du Meters da rein wie Hans Meiser. So, scheiße und so. Und dann haben wir es eingebaut und haben so festgestellt, das ist schon geil, aber sie hat schon recht, der Refrain, aus irgendeinem Grund funktioniert der nicht so, wie wir uns den gedacht haben. Und dann habe ich schon gedacht, oh scheiße, jetzt haben wir sie extra gefragt. Jetzt hat die 3 oder 4 Mal vor dem Mikro gestanden und immer wieder neu eingesungen, weil wir immer noch gesagt haben, probier mal da an der Stelle ein bisschen mehr, hier mal ein bisschen weniger Druck, dies, das, jenes. Hat sie auch alles zu Hause aufgenommen und uns rübergeschickt. Und dann war es mir ganz unangenehm, als wir kurz vor knapp schon gesagt haben, okay, weißt du was, ich glaube, der Song kommt nicht aufs Album, scheiße. So, und dann war es mir ganz unangenehm, weil wir sie schon so lange halt irgendwie bequatscht haben, da mitzumachen und so weiter und so fort. Und dann bin ich hingegangen und habe mich hingesetzt im Nebenraum von der Regie, wo ein Piano steht. Und habe gesagt, irgendwas, der Song, den gebe ich nicht auf, den müssen wir machen. Und habe mich dann ans Piano gesetzt und habe den Refrain einfach anders gedacht und habe den auf einmal mehr Moll, andere Melodien und so weiter. Und siehe da, auf einmal hat der Song voll geil funktioniert. Dann haben wir den nochmal so aufgenommen, um dann festzustellen, ja okay, ist geil, aber jetzt passen Maxis Vocals nicht mehr. Das ist jetzt eine ganz andere Vocal-Line, das geht jetzt einfach nicht mehr. Das wird schief und krumm und passt nicht von der Intention. Und dann wollte ich sie nicht nochmal anrufen und sagen, Maxi, kannst du jetzt nochmal die Moll-Version einsingen? Sondern ich habe dann immer gesagt, gibt doch diese Green Day-Platte American Idiot und irgendwo ist so ein ganz mini kleines Interlude hinten auf der Platte, wo so eine Female-Stimme Nobody likes you aus dem Off halt einfach singt, ohne Musik drunter. Und dann habe ich gesagt, sowas finde ich eigentlich auch ganz geil. Wie wäre es denn, wenn wir Maxi einfach vor den Song stellen und die singt das Intro so nackt, wie es ist, ohne alles, nur ihre zerbrechliche Stimme. Drauf haben wir es davor gepackt, um es auszuprobieren und haben alle gedacht, Alter, ultra geil. Und so ist sie jetzt aufs Album gekommen.
Ja, passt total super, weil als ich Maxi zum ersten Mal gehört habe, da war sie noch nicht mit Band unterwegs, sondern stand wirklich mit ihrer Gitarre, ich glaube in Bremen Tower war das, auf der Bühne und Gänsehaut, Erpelpelle pur, diese Person da stehen zu sehen und wirklich erstmal, man hört noch irgendwelches Knacken von irgendeinem Mikrofon oder die Gitarre und dann fängt sie irgendwann an. Zuerst habe ich dann gedacht, so, wie ist sie so unsicher? Ist sie eigentlich sicher und bringt das nur so rüber oder es kommt einem nur so vor? Aber es ist, ich kann das bis heute gar nicht genau sagen, weil letztendlich bringt sie das alles selbstbewusst rüber. Aber bis sie gestartet ist und so einen Song gemacht hat und den langsam im Raum füllt, war immer so, oh, hoffentlich geht das gut. Das war so der erste Gedanke. Und dann habe ich gedacht, boah, also auch absolute Hörempfehlung von mir.
Ja.
Sydney Bears auf alle Fälle anhören.
Genau.
Über einen Song möchte ich noch sprechen. Wir können natürlich nicht über alle Songs sprechen, die auf der Platte sind, aber weil ich den jetzt im Moment tatsächlich in der Version, wenn er auch schon draußen ist, relativ viel höre, weil aus einer Punk-Nummer ist ein toller Sommersong geworden. Ich rede von Calling. der ist auf dem Long Way Home aus 2011, glaube ich, im Original drauf. Und ihr habt da jetzt so eine schöne, ja, Ska ist es noch nicht ganz, aber schon einiges an Einflüssen, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt so, wenn das Wetter hier in Deutschland besser wäre, eine ganz, ganz sehr launige Geschichte geworden.
Ja, in der Tat. Ja, es ist wirklich eine Sommerversion geworden von dem Song. Und der, du bist schon gar nicht so falsch. Natürlich ist es nicht Ska, also eben so Dub, Reggae, also am ehesten könnte man sagen, abgehangene The Clash. Also hat so ein bisschen so ein leichtes ganzer Brixton-Feeling und so weiter. Und auch der stand ganz lange auf der Kippe, als wir ihn aufgenommen hatten. Wir fanden die Version schon geil, aber fanden irgendwie, dass er schon fast so ein bisschen Odd One Out-mäßig zu weit draußen ist fürs Album. Weil der so ein bisschen, der macht eine ganz andere Schublade eigentlich auf als viele vom Rest des Albums. Wir sind dann aber, als wir die Platte fertig hatten und angekündigt, sind wir ja schon im Frühjahr auf Tour gewesen und haben kleine Brötchen gebacken, haben gesagt, lass mal 6-7 Shows machen, um einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das an, live zu spielen, auch für mich am Piano zu sitzen und zu singen und nicht die ganze Zeit über die Bühne zu flitzen und Leuten ins Gesicht zu beißen. So, haben uns schöne Clubs ausgesucht und waren dann aber natürlich erstmal so, wow, sehr nervös, ob das klappen würde, wie das angenommen wird und so weiter und so fort, weil auch da, ne, wir klauen den Leuten ja wirklich gelernte Live-Momente auch einfach. Also, dass wir durch den Tisch treten, hat sich, glaube ich, irgendwie über die Jahre durchaus rumgesprochen, dass alles passieren kann bei unseren Konzerten auch, dass gerne mal Sachen kaputt gehen auch, aber halt eben auch, ne, große Endmomente, wie das eben angesprochene So Long, diese große Live-Coda, die es jetzt mittlerweile hat seit Jahren, in der neuen Form passiert die so nicht. Und da waren wir natürlich ganz schnell an so einem Punkt, wo wir dachten so, oh shit. Also das kann natürlich auch ganz schön in die Hose gehen, dass Leute halt denken so, jetzt kommt meine Herzensversion von Calling, aber halt eben ein bisschen akustischer. Und dann ist der Song auf einmal ein ganz anderer. Und der Song hat aber dann den Live-Test total gut bestanden. Das ist zu so einem Highlight in dieser Live-Setlist geworden auf dieser Frühjahrstour im Akustikgewand, dass wir gesagt haben, hallo, der ist safe, sogar eine Single. So. Und so brauchst du manchmal echt Leute und in dem Fall auch wirklich mehrere hundert oder tausend Leute, die dich in einer Woche treten dahin und dich überreden, dass das eine gute Idee war, den Song so aufzunehmen und rauszubringen. Und ja, der ist wirklich ganz anders geworden, aber macht halt einen Höllenbock zu spielen und zu singen.
Ja, das glaube ich. Kommen wir zu den Konzerten. Also steht ja jetzt einiges an.
Genau.
Kannst du vielleicht so ein paar Städte anteasern? paar Städte anteasern, wo du oder wo ihr auftreten werdet, um ein bisschen die Promotion-Ecke jetzt hier zu öffnen.
Ja. Jetzt wird oben unbezahlte Werbung eingeblendet hier
genau.
Im Bild. wir spielen natürlich diesen Sommer jetzt noch ein paar Festivals und die werden natürlich auch Full Band und Full Plugged sein. Also da treten wir natürlich weiter durch den Tisch, so wie das gelernt ist. Aber wir haben halt auch gesagt, nach dieser Akustikrutsche im Frühjahr, das kann es noch nicht gewesen sein. Das war so geil. Das können wir jetzt nicht schon wieder einstampfen. Deswegen kommt, wenn die Platte rauskommt in der Release-Woche, die Platte kommt am 19. September raus, spielen wir die ganze Woche über bis dahin Konzerte. Unter anderem halt in Städten, die wir halt eben auf der A-Tour oder auf der ersten Tour dazu nicht gemacht haben. Sowas wie Bremen zum Beispiel ist dabei.
Oh, ich komme. Tower? Ja. Oder wo spielt ihr?
Im Schlachthof.
Schlachthof, okay.
Genau. Ja. Sowas ist dabei. Oder dann ist Wiesbaden auch ein Schlachthof dabei. Unser Lieblingsschlachthof, ehrlicherweise, in ganz Deutschland, wenn man so will. Das muss halt unbedingt dabei sein. Wir spielen in Ludwigsburg. Wo sind wir noch? Ja, jetzt bin ich wieder der Sänger, der bei seiner eigenen Band nicht weiß, wo sie spielt. Alle Dates sind online. Kommt vorbei, checkt uns aus.
Ganz genau.
Da machen wir also wirklich auch nochmal in ausgewählten schönen Clubs das Ganze halt in kleinerer, das sind ja kleinere Räume. Also
ja,
natürlich spielen wir auch Ende des Jahres unsere drei großen Grand Münster Slams, auch mit dem Grand Kiddie Slam, wo unser erstes Mittagskinderkonzert dabei ist, wo nur
Eltern
mit Kindern vorbeikommen.
Total coole Idee.
Genau. Ja. Und dann wird so im nächsten Jahr, spielen wir natürlich auch wahrscheinlich so das eine oder andere Festival und so. Und dann werden wir wahrscheinlich aber auch so ein bisschen vielleicht hier und da das mal mischen, dass wir einfach auch sagen so, ich bin zum Beispiel das Stimmenfestival in Lörrach nächstes Jahr und das ist ja so ein ganz hochdekoriertes Festival, die ansonsten so Sir Elton John oder Bob Dylan oder so einladen, wo wir uns ganz Gebauchpinsel führen, dass wir da überhaupt spielen dürfen. Und da werden wir zum Beispiel wirklich ausgewiesenerweise ein Plugged- und Unplugged-Set miteinander verbinden.
Also beides zusammen. Vielleicht, es ist ja bei vielen KünstlerInnen so, die haben so oftmals so ein Akustik-Set oder ein, zwei Songs mit drin. Vielleicht ist es ja was ich auf Dauer manifestiert, weil ihr gemerkt habt, da gibt es Versionen, da gibt es Songs, die besonders gut ankommen. Das kann ja auch aus der Laune heraus quasi wieder was Neues entstehen,
ja.
Was sich dann für die nächsten über 30 Jahre drüber, naja, so lange wird es wahrscheinlich nicht sein, aber zumindest für die nächsten Jahre manifestieren wird. Und das wäre ja auch schon wieder eine schöne Geschichte.
Ja, absolut. Ja. Aber ne, also auch da, das Schöne ist, dass, wie hat es noch immer so schön geheißen, The Future's Unwritten.
Genau.
Und so schön vakant und so weiter. Also, wir sind und bleiben pretty vacant, was die Zukunft angeht. Das ist so schön, weil so kommst du nicht, so verfällst du nicht in so ein, wir müssen aber dies, wir müssen aber das. Und dadurch, dass wir jetzt im Grunde genommen diese Akustikplatte gemeistert haben und die wirklich ganz toll geworden ist, auch ganz wunderschönes Artwork, by the way. Also wirklich für alle Leute, die diese Platte kaufen, die live Aufnahmen von der Tour. Wir haben quasi die ganze Platte nochmal in so einer Special Vinyl dazugepackt, mit Songs, also das ganze Album nochmal in Live-Versionen von dieser Tour aus dem Frühjahr, was auch ultra geil ist und super viel Spaß macht. Aber all das in Summe hat uns jetzt wieder ein bisschen mehr freigeschwommen und uns so ein bisschen mehr Vertrauen gegeben, dass wir eigentlich im Grunde genommen alles machen können mit der Band. Und irgendwie doch immer mit einem blauen Auge davonkommen. Egal, ob jetzt auf Platte oder aber auch, dass wir halt mittlerweile auch so Wacken oder jetzt Summer Breeze oder solche Sachen spielen können oder Elektro-Festivals oder Indie-Festivals und so weiter. Das klappt irgendwie alles immer. Und das ist echt ganz, ganz, ganz toll und gibt uns eine ganz große Rückversicherung darüber, dass wir so breitschultrig die Treppe hochstolpern können.
Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich für ganz, ganz viele Informationen, Hintergrundinformationen zu den Songs.
Das war ein toller Podcast, danke.
Ich wünsche euch viel Spaß, auch bei den Live-Konzerten und natürlich überhaupt viel Erfolg mit der Platte. Ich glaube, die letzte ist auf eins gegangen, ne? Habt ihr euch was vorgenommen?
Ja, also diese wird nicht eins werden, aber wir gehen auch nicht. Nö, das ist natürlich alles ganz toll und das sind Zahlen, also ein Platz 1 mal in der Bucketlist zu haben, ist geil. Und das sind auch Zahlen, die Mama zu Hause versteht. Dann kann die zu den Nachbarn gehen und sagen, unser Sohn oder unsere Söhne sind auf Platz 1 halt irgendwie so. Ne? Da hört es dann ja auch schon ungefähr auf. Das ist natürlich eine tolle Rückversicherung auch, dass wir labelmäßig irgendwie, glaube ich, ganz gut wuppen, weil wir halt eben kein Major-Label sind und nicht Shitloads of Money haben, die wir gegen eine Wand schmeißen können, damit das kleben bleibt oder sowas. Also wir sind ja nur wir fünf plus die Tessa, die halt irgendwie so das Daily Business mit uns labelmäßig macht und so weiter. Wir können ja nur das, was wir können. Und damit überzeugen, was wir machen. Und ist natürlich ein schönes Kompliment, wenn das halt klappt. Die freuen uns jetzt schon, dass die Vorbestellungen für die Platte irre gut laufen. Das ist echt total cool. Weil es gibt ja auch so ganz schönes Special-Vinyl, was wir dann auch gemacht haben, mit so ausgestanzten Schwertern, Holzschwertern drin, will ich in so einem
Special-Vinyl. Ja, habe ich gesehen,
so,
ja.
Was
ja
wunderschön aussieht und so. Das ist alles cool. In unserer Woche erscheint aber auch das neue Nina Chuba-Album. Also machen wir uns gar keine Illusionen. So.
Okay.
Genau. Aber darum geht's auch nicht. Ganz ehrlich, nee. Darum geht's nicht. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber das Tolle ist, dass wir mit unserer Band solche Erfolge oder schönen Meilensteine mitnehmen dürfen, aber wir sind dem nicht stoisch ausgeliefert. Wir sind keine Band, die unbedingt eine Single braucht und wenn es die nicht gibt, kommt keiner mehr zu den Shows. Das ist ja das Tolle an der Subkultur, in der wir groß geworden sind. Du sammelst Freunde und Freundinnen fürs Leben ein. Ja. Nicht Fairweather-Friends, die da sind, wenn die Hallen voll sind.
Ja, sehr schönes Schlussstatement. Also, grüß die Jungs.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Interview und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Bis bald.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.